Der König, er kommt, seid bereit. Das ist Advent. Advent ist die Zeit der Ankunft. Jesus ist angekommen. Wie kommt er eigentlich bei uns an? Ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Für den einen oder anderen ist er das süße kleine Baby, das in der Krippe liegt, mit weihnachtlichen Gefühlen, vielleicht auch romantischen Gefühlen, Erinnerungen an Frühjahr. Beim Blick an Jesus denkt vielleicht der eine oder andere, das war ein guter Mensch. Für die anderen ist es die Einladung, Geschäfte zu machen, Weihnachtsgeschäfte zu machen. Im vierten Quartal brummt das Geschäft, ist bei mir in der Firma auch so, bei vielen im Einzelhandel ist es ähnlich. Für jemand anderes war Jesus vielleicht jemand, ein großer Politiker, der den damaligen Regierenden ganz schön Paroli geboten hat, am Ende aber auf der Strecke blieb. Und für die anderen ist dieses auf der Strecke bleiben der Sieg, der uns heute den Glauben und die Kraft verleiht, das Weltliche zu überwinden. Ich weiß nicht, was es für Sie ist, vielleicht eine Mischung aus mehreren Facetten, aber Weihnachten kommt auf jeden Fall immer näher. Und bei dem einen mag das große Vorfreude auslösen, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, Geschenke zu bekommen. Und für andere vielleicht erfasst es mit Schreck, Zeit mit der lieben Familie zu verbringen. Und dabei möglichst lange der Versuchung zu widerstehen, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, was man wirklich von dem anderen denkt. Weihnachten ist zumindest im Ursprung ein christliches Fest. In der Predigt heute wende ich mich auch in erster Linie an Menschen, die von sich sagen, sie sind Christen. Und hier hält der Predigttext einige Herausforderungen bereit. Für alle anderen können sich zumindest auf den Bezug zum Christsein zurücklehnen, auf die Herausforderungen. Aber am Ende auch hier die Frage, wie gehen Sie um, wie geht ihr mit dem Gehörten um? Vielleicht ist es ja doch erstrebenswert, zu diesen Christen zu gehören. Der Predigttext steht im Jesaja-Buch, im Buch des Propheten Jesaja. Und ich habe ihn noch gleich. Kapitel 40, die Verse 1 bis 8. Tröstet, ja tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Eine Stimme sagte, rufe. Ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja, wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Ist das nicht schön? Diese Propheten und besonders Jesaja sind so wortgewandt und elegant. Kein anderes Buch der Bücher verfügt über so eine sprachliche Vielfalt und so einen schriftstellerischen Reichtum wie Jesaja. Diese tröstenden, ja teilweise zärtlichen Ermutigungen tun gut. Das lesen wir gerne und das lassen wir uns auch sehr, sehr gerne zusprechen. Hier steht, dass Gott spricht, tröstet, ja tröstet mein Volk. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist. Es ist vorbei, jetzt wird alles gut. Am Ende wird immer alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es vielleicht noch nicht das Ende. Nicht nur die Romantiker unter uns wünschen sich Frieden und Glück. Wer will freiwillig schon leiden? Aber ebenso steht auch in diesem Text, dass die Sünden bezahlt sind. Ja, der Herr hat sie doppelt für ihre Sünden zahlen lassen. Was ist damit gemeint? Und was hat das heute mit uns im 21. Jahrhundert zu tun? Diese beiden Fragen, auf die werde ich nacheinander eingehen. Ich gehe davon aus, dass dieser Text in Jesaja auf die Zeit des Volkes Israels im Exil in der babylonischen Gefangenschaft anspielt. In der Zeit, in der das Volk Israel heraus aus seinem Land war, in Gefangenschaft, in Babylon, saß und weinte, bitterlich weinte. Und zwar weinten sie über die Erkenntnis, dass sie nicht zu ihrem Gott gehalten haben, dass sie nicht ihm die Treue gehalten haben, obwohl sie ihm geschworen haben. Sie haben sich auf anderes eingelassen, auf andere Götter, sind weggedriftet, immer mehr weggedriftet von Gott und haben auch die mahnenden Stimmen ausgeschlagen. Nun saßen sie da in Gefangenschaft, im Frondienst und bereuten. Sie hatten doch mit diesem Gott, mit diesem Jahwe, alles gewonnen. Er hat sie herausgeführt aus Gefangenschaft und Knechtschaft, hinein in ein gelobtes Land, und sie haben alles verspielt. Heute haben auch viele Länder Schulden. Auch wir haben Schulden. Das lesen wir jeden Tag und hören es in den Nachrichten. Dabei sind finanzielle Schulden gemeint. Auch wenn die Herkunft anders ist als beim Volk Israel damals, beim Tilgen sind wir Menschen uns doch gleich, beim Tilgen von Schuld. Wenn möglich, soll ein anderer dafür bezahlen. Gespart wird doch immer beim anderen und nicht bei mir. Dies ist bei uns so, das ist in Griechenland, in Spanien und Italien so. Bei den ganzen Berichten merke ich selten etwas von Reue. Keiner ist verantwortlich. Und wenn jemand schon schuld ist, dann sind es die Politiker. Aber wer hat ihnen die Befugnis zum Regieren gegeben? Das waren wir. Das Volk Israel hat seine Schuld erkannt, hat bereut und bezahlt. Gott hat sich erbarmt und tröstet die Traurigen. Er geht ein weiteres Mal auf seine geliebten und reuigen Menschen zu. Er naht sich ihnen und ist bereit, die Beziehung wiederherzustellen. So ist mein Gott, so ist mein Jesus. Eine Geschichte mit Happy End. Was würde jetzt Jesaja oder einer seiner Prophetenschüler heute zu uns sagen? Was sind diese Worte in unsere Situation hineingesprochen? Tröstet, tröstet mein Volk, zu einem reuigen Volk ja. Ich denke, dass auch heute viele hier traurig sind, enttäuscht, niedergeschlagen, vielleicht sogar verzweifelt. Und ganz gewiss können wir als einzelne Personen von Gott Trost, Hoffnung und Ermutigung erfahren. In dem Text wird aber ein ganzes Volk angesprochen. Auf die Situation in Israel bin ich eingegangen. Heute empfinde ich unsere Situation in unserem Volk als sehr herausfordernd und spannend. Diese Zeiten der Ismen hat ausgedient. Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus verlieren an Bedeutung und haben ausgedient. Ich denke, dass wir in einer Phase stehen, wo sich vieles ändern wird, aber wo es hingeht, welche Gesellschaftsform wir in den nächsten Jahrzehnten haben werden, ist recht unklar. Aber der unbeirrte Glaube an die Selbstregulierung der Märkte ist ausgeträumt. Und ebenso die Gewissheit, dass die Regierenden und die Politiker sich als oberste und erste Diener ihres Volkes sehen. Gerade die Woche konnten wir von der Deutschen Bank eine Nachricht lesen, und ich zitiere das Handelsblatt. Früher dachten die Menschen bei dem Begriff Bank an Seriosität und Solidität. Heute denken Sie an Zinsmanipulation, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Aber es ist zu einfach zu sagen, die Banker, das sind die Zocker, das sind die Üblen. Wer von uns hat in den vergangenen Jahren freiwillig eine Lebensversicherung oder eine Sparrente mit 3% Verzinsung angenommen oder 2%? wenn ich doch auf der anderen Seite etwas mit 8 oder 12% bekommen konnte? Natürlich, die haben uns falsch beraten. Der Banker, der Versicherungsmakler. Ehrlich wäre es doch gewesen zu sagen, ich habe eigentlich nicht gewusst, was ich gekauft habe. Ich habe etwas unterschrieben, aber klar, die anderen sind schuld. Und dieser Modus fängt im Kindesalter an und hört offensichtlich niemals auf. Jesus hatte dazu eine eindeutige Haltung. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Wir stecken in einer Finanz- und Wirtschaftskrise. Und von der Problematik des Vertrauens in die Handelnden habe ich bereits gesprochen. Aber ob die immer schuld sind? Wir sind nicht alleine auf dieser Welt und leben für uns. Wir können uns in unserer deutschen Insel nicht zurückziehen. Wir sind eingebettet in andere Länder. Wir sind darauf angewiesen, dass andere Länder unsere Produkte kaufen, so wie wir die Produkte anderer Länder kaufen. Dann gehen Sie heute Nachmittag oder im Laufe der Woche mal durch Ihren Haushalt und schauen Sie, wo die Produkte herkommen. Da werden sich wahrscheinlich wenig Wirkmaschinen und Maschinen aus Deutschland mit dem Label Made in Germany finden, sondern viele Produkte Made in Spain, Italy, China, Bangladesch, Taiwan. Nun ist das kein Vortrag über Wirtschaftspolitik. Trotzdem weigere ich mich, die Dinge zu trennen. Wir können nicht länger den Glauben auf der einen Seite sehen und gesellschaftliche Themen und politische Themen auf der anderen Seite. Wir sind immer dieselben. Wir sind immer dieselben Handelnden. Und wir leben in einem Land mit großem materiellen Reichtum. Sie sitzen hier, ich stehe hier. Und wir müssen uns, denke ich, wenig Sorgen machen, was wir essen. Oder ob wir was essen, ob wir was zu trinken bekommen. Eher was? Ob wir was anzuziehen haben, ob wir ein Dach über dem Kopf haben, ob wir es warm haben. Eher macht uns doch die Vielfalt des Angebotes zu schaffen. Trotzdem gilt es im Blick zu behalten, dass in diesem Land die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und das sollte uns Christen auf den Plan rufen. Nicht nur mit Konzepten und Ideen, sondern auch mit praktischem Handeln. Oft erscheint es mir, dass unsere Liebe zum Nächsten theoretischer Natur ist und nicht praktischer. Wir sind aufgerufen, Täter des Wortes und nicht Hörer allein zu sein. Und je mehr ich mir Gedanken darüber mache, kommt in mir die Haltung, dass ich mich frage, nicht wie viel kann ich geben, sondern wie viel darf ich eigentlich behalten? Und es macht mich zunehmend wahnsinnig zu sehen, dass ich als Teil dieser Gesellschaft mich mit verschulde, mit schuldig bin an Produkten, die ich kaufe, an Kleidung, an Elektronikgeräten, an Lebensmitteln, wo ich nicht genau weiß, wie wurden sie eigentlich hergestellt? Wer hat in dem Entstehungsprozess gelitten? Unter welchen Bedingungen wurden sie hergestellt? Wo wurde Raubbau an der Natur betrieben? Wurde Kinderarbeit eingesetzt? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, sagt die Mundart. Und das ist sogar teilweise Bestandteil unserer Rechtsordnung. Haben Sie in Geschäften mal nachgefragt, wo ein bestimmtes Produkt, Socken, T-Shirts herkommen? Wir haben seit einiger Zeit damit angefangen und oftmals wissen es die Verkäuferinnen und Verkäufer auch nicht. Ich gehe jetzt in einigen weiteren Punkten durch unsere Gesellschaft durch, die nicht abschließend sein sollen. Deswegen sind die Übergänge vielleicht manchmal ein bisschen abrupt. Aber wo stehen wir als Gesellschaft? Laut Statistik gibt es immer mehr zerrüttete Familien, kaputte Beziehungen, Scheidungen und damit einhergehend auch oft Gewalt. Und das auch bei christlichen Familien. Ist die Bibel nun wirklich die Anleitung zum Leben? Ja, das ist sie. Aber die Frage ist doch, wie intensiv und wie konsequent leben wir Christen die Tipps, die es in der Bibel gibt? Das ist mein Punkt. Wir Christen in der Gesellschaft, wie sehr sind wir Salz und Licht in Obertshausen, im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen, in Deutschland? Wie sehr unterscheiden wir uns? Wie sehr ist unser Leben ansteckend und geschmackmachend für andere? Als Teil dieser Gesellschaft sind wir auch für diese Gesellschaft verantwortlich. Wir sind herausgefordert, Fragen aufzugreifen und Antworten dafür zu finden. So leben wir in auch einem Land, das seine Kinder tötet, die ungeborenen Kinder. Wir haben schlaue Gesetze und Regelungen gefunden, die das rechtfertigen. Und wir Christen waren nicht immer hilfreich in dieser Diskussion. Zu oft formulieren wir, wogegen wir sind. Und Jesus hat uns sehr, sehr oft vorgemacht, wofür wir sind, wofür er war. Er war für das Leben. Und wenn wir die Energie sehen, die wir aufwenden, moralische und biblische Begründungen zu finden, warum Abtreibung nicht in Ordnung ist, wie viel Energie, Leidenschaft und Herzblut wenden wir da rein, eine Frau, eine junge Familie in Not zu helfen, Hilfe anzubieten, die Verzweiflung ernst zu nehmen, Türen aufzumachen, Häuser aufzumachen, Herzen aufzumachen, zu helfen, aus der Verzweiflung herauszufinden und praktische Liebe zu leben. Aber so schwarz ist unsere Gesellschaft auch nicht. Es ist zu einfach zu sagen, es ist schwarz oder weiß. Dieser Tage haben im Rottgau 3 Reihenhäuser gebrannt und sie sind ausgebrannt. Und das Feuer verbreitete sich so schnell, dass die Feuerwehr zu spät gekommen wäre. Und Nachbarn haben das mitbekommen, haben die Schreie und Rufe der Kinder gehört, haben eine Leiter angelegt und alle Familien konnten gerettet werden. Und diese Familien haben die Türen aufgemacht, haben die Nachbarn aufgenommen, haben sie mit dem Nötigsten versorgt. Das ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Auch haben wir viele Privilegien in unserer Gesellschaft. Wir haben sehr viele, einen sehr hohen Freiheitsgrad. Ich denke da an Presse- und Meinungsfreiheit, an Religionsfreiheit, an die freie Berufswahl, an die Gleichheit vor dem Gesetz und an die Gleichheit von Mann und Frau. Das eine oder andere hat bestimmt noch Potenzial nach oben, aber in unserem Land können wir sehr frei und selbstbestimmt leben und das macht mich sehr, sehr dankbar. Auch die Religionsfreiheit ist ein großartiges Grundwert. Und wir haben das freie Recht, uns für den Gott der Bibel oder dagegen zu entscheiden. Und es gibt keinen Zwang, weil wir haben auch die Freiheit, die Konsequenz daraus zu tragen. Christsein ist doch keine Clubmitgliedschaft, die mit der Taufe beginnt und eine Fahrkarte in die Ewigkeit beinhaltet. Beim Glauben an Jesus handelt es sich um die tägliche Entscheidung, den Lebensstil der Bibel umzusetzen. Täglich. Und in den vergangenen Jahren haben wir immer mehr getrennt, wir als Gesellschaft, den Glauben in der Kirche, eine Stunde am Sonntag, mein berufliches Leben, meine Familie, meine Hobbys. Und ich denke manchmal, je weniger die Bereiche miteinander zu tun haben, desto mehr ist das vielleicht ein Indiz, dass der eine andere Bereich vielleicht tot ist in sich selber. Und wir stecken sehr, sehr viel in Rechtfertigung und Zudecken. In Fingerdeuten, die anderen sind schuld. Die müssen doch Verantwortung übernehmen. Ich kann ja nichts. Ich bin ein kleines Licht. Ich habe keine Zeit. Ich bin gestresst. So viel Berechtigung, wie das hat, befinden wir uns doch sehr stark darin, Verantwortung weiterzuschieben. Paulus hat in seinem Brief an die Römer sehr passend genau diese Situation ausgedrückt. Lesen Sie mal die ersten 3 Kapitel. Ich gebe Ihnen eine kleine Kostprobe. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie in ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Sehr alt und sehr aktuell. Ich habe mir Mühe gegeben, die Situation von heute herauszuarbeiten. Einiges ist aus dem Ruder gelaufen. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass wir immer weniger nach Gottes Maßstäben leben. Und wenn wir sie hochhalten, wiederum als Gesellschaft gesprochen, kennen wir oftmals die Bedeutung dahinter nicht mehr. Eine Tradition, die sich totzulaufen scheint. Das Volk Israel war an den Ufern Babylons einen Schritt weiter. Sie haben erkannt, dass sie ohne ihren Gott, ohne ihren Jahwe, ohne den Gott, der sich immer wieder zu ihr ausgestreckt hat, der sie immer wieder tröstete und ermutigte, ohne ihn wollten sie nicht leben. Und sie haben bitterlich geweint, aufrichtig geweint. Und sind wir mal offen, und gerne bin ich ja auch direkt, ich glaube, dass wir uns im Großen und Ganzen oft ganz in Ordnung finden. Eigentlich ist es ganz okay. So unterm Strich. Und für diese Haltung gibt es bei Gott keinen Trost. Das ist Teil des eigentlichen Dilemmas. Ähnlich wie wir als verschuldete Staaten, als finanziell verschuldete Staaten, uns weigern, Korrekturen anzunehmen, zu sparen, bei uns anzufangen, bei uns den Gürtel enger zu schnallen, denken wir immer, es geht irgendwie noch weiter und irgendwie wird der andere dafür bezahlen. Wir denken, wir haben alles im Griff, aber doch so langsam kommt der Zweifel auf, so richtig im Griff haben wir es vielleicht nicht. Aber die Rente ist sicher, sagt man seit Jahrzehnten. Über unsere finanziellen Schulden werden wir aufkommen, früher oder später. Für die andere Schuld hat Gott Jesus zum Sündenbock gemacht. Wir brauchen nicht mal dafür zu bezahlen. Das hat Gott selbst erledigt. Was Gott von uns erwartet, ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Vieles haben wir verbockt, stehen wir dazu. Aber das erscheint uns oft schwer, unangemessen oder aber viel zu einfach. Wir haben vorhin das Lied gesungen, bereitet den Weg. Früher gingen vor Königen oder vor Götterstatuen, die entlanggetragen wurde, ein Trupp voraus, die Straßen gebaut haben, die Wege angelegt haben. Und je mächtiger und einflussreicher der König war, desto größer und breiter und länger musste natürlich die Straße sein. Und deswegen lesen wir auch in dem Predigttext, Berge und Hügel werden eingeebnet, das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Was damals rein technisch unmöglich war, kriegen wir heute hin. Wir können heute Hügel einebnen. Aber damals ging es wohl auch hier um das Bild, wie groß dieser Gott ist. Und möglicherweise wurde auch Bezug genommen aus dem Auszug aus Ägypten, wo Gott das Volk aus der Gefangenschaft geführt hat und hinein in etwas Neues, in eine neue Welt. Und dafür sind Vorbereitungen zu treffen und Hindernisse auszuräumen. Bevor der öffentliche Auftritt von Jesus begann, gab es auch einen Rufer. Jemand, der Jesus voranging und den Versuch unternahm, das Volk, die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Gemeint ist Johannes der Täufer, den wir in der Schriftlesung gehört haben. Er rief zur Umkehr auf. Wir feiern jetzt wieder Weihnachten. Wir gehen darauf zu. Wie kommt Jesus bei uns an? Wie feiern wir dieses Weihnachten? Was erleichtert uns in unserer Art, wie wir feiern, uns auf Jesus zuzubewegen, uns auf ihn einzulassen? Und was stört uns vielleicht daran? Welche Hindernisse stehen uns im Weg? Menschen sind wie Gras. Es ist interessant, mit Gras verglichen zu werden. Ich denke, dass Jesaja hier auf unsere Vergänglichkeit anspielt. Und wer an seiner eigenen Vergänglichkeit zweifelt, ist herzlich eingeladen, einen Friedhof zu besuchen. Die Sterbequote liegt bei rund 1. Jeden wird es erwischen. Früher oder später werden wir sterben. Und dann werden wir vergessen. Früher oder später wird sich an uns keiner mehr erinnern. Und wofür setzen wir in dieser Zwischenzeit unsere Kraft, Energie und unsere Leidenschaft ein? Ich unterstelle, dass viele von uns erfolgreich sein wollen. Und es gibt viele Chancen, erfolgreich zu sein und ein erfolgreiches Leben zu führen. Und daran ist überhaupt nichts Verwerfliches. In der Bibel finden wir sogar einige Tipps, gerade in den Sprüchen, wie wir erfolgreich sein können. Aber ein erfolgreiches Leben bedeutet nicht, dass es ein erfülltes Leben ist. Erfüllen sich meine Wünsche, meine Hoffnungen und meine Träume, meine Hoffnung, meine Sehnsüchte nach Anerkennung, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Gesundheit? Erfüllen sich diese Sehnsüchte, wenn wir erfolgreich sind? Manchmal habe ich den Eindruck, dieses schwarze Loch dieser Sehnsüchte versuchen wir mit Statussymbolen, mit Geld, mit Macht zu stopfen. Und je mehr wir reinstecken, desto größer scheint das Loch zu werden. Wie tief ist diese Erfüllung, die wir aus diesen Dingen ziehen heute? Ich kann tolle Urlaube, ein schnelles und luxuriöses Auto, eine herausgehobene Position in der Firma, ein solides Gehalt, das uns einige Annehmlichkeiten beschert, das kann ich genießen. Macht es mich glücklicher und zufriedener? Ja und nein. Aber tief in mir weiß ich, dass Geld und Macht und Status nicht befriedigt. Was bleibt aber, was hat Bestand, hat auch Silbermond in dem Lied getextet. Was trägt, wenn wir krank werden, wenn das Leben zu Ende geht oder wenn ich meinen Job verliere? Ich denke, dass wir dann besonders auf Beziehungen angewiesen sind. Wie verlässlich und vertrauensvoll erweisen sich diese Beziehungen? Wie viel Ewigkeitswert haben meine Aktivitäten, die ich heute habe, und vor allen Dingen das Ergebnis dieser Aktivitäten? Gott wird sich das Leben ansehen. Jesaja schreibt hier, dass der Atem des Herrn über das Gras hinwegwehen wird. Wird geprüft, wie viel Ewigkeitswert hat das, was ich tue. Wenn wir erfüllt sind, wie werden wir erfüllt? Erfüllen kann uns Jesus, die Beziehung zu ihm, sein Stellvertreter, der Heilige Geist. Er will uns erfüllen. Er will unsere Gedanken und Gefühle ernst nehmen. Und uns, so werden wir immer mehr verwandelt in das Wesen von Jesus. Bei Johannes der Täufer, er sagte von sich, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er hat auf Jesus hingedeutet. Er hat nicht auf seine Art zu taufen bestanden. Er hat sogar seine eigenen Jünger darauf hingewiesen, dass es nicht um ihn geht, wie er tauft, sondern er hat sein ganzes Leben so verstanden, der Rufer zu sein, auf Jesus hinzuweisen. Nicht seine Macht und Einfluss, den er hatte, war ihm wichtig, sondern alleine Jesus. In diesem Sinne, wenn Jesu Wesen in uns Raum gewinnt, wird an Jesu Wesen auch unsere Welt genesen. Sag mir, dass dein Wort auch morgen gilt, textet Silbermond. Es drückt diese Sehnsucht aus, nach etwas, was trägt, nach etwas, was bleibt. Der eine oder andere mag das als romantisches Geplänkel abtun, vielleicht in erster Linie auch die Männer. Vielleicht, weil uns manchmal der Mut fehlt, zu unseren Gefühlen zu stehen und diese entdecken zu wollen. Aber dieser Prozess ist spannend und hilfreich. Wir sind aufgefordert, Frucht zu bringen, die bleibt. Auf meiner Bibel steht vorne, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ein Satz, der mich lange beschäftigt, über den ich viel gebrütet habe und ich glaube, die richtige Tiefe immer noch nicht verstanden zu haben. Aber er sagt aus, dass Gott beständig ist, dass sein Wort gilt. Und das habe ich hunderte Male erlebt und erfahren. Wenn ich Mist gebaut habe, wenn ich verzweifle, wenn ich an unserer Gesellschaft verzweifle, es mir die Tränen in die Augen treibt, dann weiß ich, dass Jesus da ist und sagt, ich weiß. Ich weiß, wie du dich fühlst, ich weiß, wie es dir geht und glaube mir, ich will es auch anders. Nun schließe ich den Bogen zu den Menschen, die vielleicht heute hier sitzen und nicht von sich sagen, dass sie Christen sind. Diese Predigt ist jetzt mit Sicherheit kein Aushängeschild für Christen, kein Loblied auf uns Christen, aber ein Loblied auf Jesus. Jesus ist treu, ist verlässlich. Er ist in der Lage, unsere Probleme zu lösen und er hilft uns, die Hindernisse zu überwinden. Seien Sie gewiss, dass am Ende alles gut wird. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Überlegen Sie heute, wie Sie mit Jesus weiter umgehen wollen, ob und wie Sie sich mit ihm auseinandersetzen werden. Wenn wir jetzt das nächste Lied singen, geht es um das Warten auf Gott. In der Adventszeit, die Ankunftszeit, warten wir darauf, dass Jesus Mensch wurde. Wir erinnern uns daran. Er kam hinein in unsere Welt, in unsere Situation. Erkennen wir ihn? Bereiten wir ihm den Weg? Weisen wir auf ihn hin und bereiten uns auf ihn vor? Er ist der ewig treue Gott, der war, der ist und der sein wird. Amen.